eine frühkindliche Krippenbetreuung, also eine Betreuung im U3-Bereich, also unter 3 Jahren, die kann die Entwicklung von Kindern sehr, sehr positiv unterstützen. Das hängt aber ganz entscheidend von einem Punkt ab, nämlich der Qualität der Betreuung. Nicht nur der Betreuung jetzt in dem Fall, sondern da auch der Erziehung und der Bildung vor Ort.
Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Heute geht der Bildungsplausch in die Kita. Wir haben mit Professor Dr. Jan-Henning Ehm gesprochen. Er ist von Haus aus Psychologe und ist Professor für Entwicklungs- und pädagogische Psychologie bei uns an der Hochschule. Professor Ehm lehrt vor allem in der frühkindlichen und in der Elementarbildung. Ja, Antonia, wie fandest du das Gespräch?
Also ich fand an dem Gespräch sehr spannend, dass wir auch die kontroverse Frage besprochen haben, wie es sich auf die Entwicklung der Kinder auswirkt, wenn sie unter 3 Jahren in einer Kita betreut werden. Außerdem waren die Beispiele interessant, wie denn eigentlich Schriftsprachförderung in der Kita aussieht.
Ja, also Sie merken schon, Sie erwartet jetzt ein spannendes und vor allem sehr praxisnahes Gespräch mit Professor Ehm. Noch eine Anmerkung vorab, da wir uns bereits kennen, duzen wir uns im Gespräch. Und jetzt viel Spaß.
Sehr schön, dass du da bist. Kannst du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
Das mache ich gerne. Mein Name ist Jan-Henning Ehm. Ich bin seit knapp einem Jahr hier an der PH in Heidelberg Professor und Leiter des Studiengangs FELBI, also frühkindliche und Elementarbildung, an der PH ganz gut bekannt unter dem Namen FELBI. Außerhalb der PH wird man da wahrscheinlich eher Kindheitspädagogik dazu sagen, zu dem Studiengang.
Du beschäftigst dich ja in deiner Forschung unter anderem mit der Frage, wie ErzieherInnen mit Kindern in Krippe und Kindergarten miteinander umgehen. Kannst du uns sagen, welche Fragen dich dabei genau umtreiben?
Gerne. Ja, die Frage, wie ErzieherInnen mit Kindern umgehen, zielt ja eigentlich im Kern auf das ab, was wir in der Forschung unter Prozessqualität, also als Prozessqualität bezeichnen. Also die Qualität der pädagogischen Interaktion im Alltag, das ist natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema in der Frühpädagogik. In meiner eigenen Forschung beschäftige ich mich allerdings eher ja etwas spezifischer mit Aspekten wie zum Beispiel den schriftsprachlichen Bildungsprozessen von Kindern, sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule. Also hier da interessiert mich zum Beispiel die Frage, welche Voraussetzungen bringen Kinder für den Schriftspracherwerb mit, der ja eigentlich formal betrachtet erst in der Grundschule beginnt, aber deren Voraussetzungen tatsächlich schon weit vor dem formalen Beginn in der Grundschule gelegt werden. Und hier stelle ich mir beispielsweise die Frage, welche Voraussetzungen da besonders bedeutsam sind, wie sich diese Voraussetzungen entwickeln. Das ist so ein bisschen meine entwicklungspsychologische Perspektive, die ich dabei einnehme, und so eine eher pädagogisch-psychologische Perspektive, die nehme ich dann verstärkt ein im Grundschulalter. Auch da zieht meine Forschung ab bei Kindern. Und hier geht es wirklich um die Beeinflussung auch. Also nicht nur der Voraussetzungen, sondern der schriftsprachlichen Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder auch selber.
Also würdest du sagen, du schaust es dir unter verschiedenen Blickwinkeln und zu verschiedenen Zeitpunkten an?
Ja, würde ich es auf den Punkt bringen, genau. Das ist so ganz stark die typische entwicklungspsychologische Perspektive, dass wir dann nicht nur sozusagen im Querschnitt schauen, wie sind da die Voraussetzungen der Kinder, sondern dass wir wirklich Kinder über einen längeren Zeitraum in ihrer Entwicklung verfolgen. Und das ist dann auch eine ziemlich gute Basis dafür, dass wir genau wissen, bei welchen Kindern wir auch gezielt ansetzen müssen. Welche sich so entwickeln, dass da eine gezielte Förderung, Unterstützung notwendig ist.
Du hast ja gerade gesagt, deine Forschung findet dann ja sozusagen auch in den Kindertagesstätten statt. Das ist ja schon ein spezielles Forschungsfeld. Was kennzeichnet das denn oder worauf musst du da besonders achten? Du kannst ja sozusagen nicht einfach in eine Kindertagesstätte hineingehen und dich in die Ecke setzen und beobachten oder Kinder interviewen.
Ja, genau. Im Vorfeld muss das so Forschungsvorhaben sehr, sehr gut geplant sein, müssen oftmals bewilligt werden, in dem Fall erst natürlich auch von einer Kommission, die da keine Bedenken hat demgegenüber, eine Kommunikation natürlich auch im Vorfeld mit den Kita-Leitungen in dem Fall total wichtig und natürlich auch mit den Eltern, die in der Regel eigentlich zu allen Fragen, die wir dort stellen, allen Bereiche, die wir erforschen, mit den Kindern ihr Go geben müssen, sage ich mal.
Wenn du Kommission sagst, meinst du dann die Ethikkommission?
Genau.
Spannend, auch ein ganz besonderer Bereich bei uns an der Hochschule. Das ist jetzt natürlich auch ein Bereich der Forschung, in dem du dich da bewegst, der ja durchaus auch so in das private Umfeld von Familien hineingeht, in so das ganz elementare Feld der Erziehung. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Ansichten, Kontroversen. Deswegen wollen wir mal direkt mit so einer ganz kontroversen Frage einfach mal reinspringen. Es gibt ja, ich gehe jetzt mal von aus, vor allem unter Eltern natürlich häufig die Diskussion, ob es denn einem Kind ganz allgemein überhaupt gut tut, vor einem dritten Lebensjahr eine Krippe zu besuchen. Kannst du uns vielleicht mal den Einblick geben, was die Wissenschaft an der Stelle dazu sagt? Was wäre so deine Perspektive als Forscher in dem Bereich?
Ja, für mich ist eigentlich hier ganz klar, dass eine frühkindliche Krippenbetreuung, also eine Betreuung im U3-Bereich, also unter 3 Jahren, die kann die Entwicklung von Kindern sehr, sehr positiv unterstützen. Das hängt aber ganz entscheidend von einem Punkt ab, nämlich der Qualität der Betreuung. Nicht nur der Betreuung jetzt in dem Fall, sondern da auch der Erziehung und der Bildung vor Ort. Und wichtig dabei vor allem so eine emotionale Feinfühligkeit auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte, dann auch ganz, ganz, ganz zentral sind stabile Bindungsbeziehung und natürlich eine altersgerechte Förderung und hier vor allem auch ein guter Betreuungsschlüssel, der vorhanden sein sollte. Und es gab in einigen älteren Studien gab es Hinweise darauf, dass ein sehr, sehr früher Eintritt und auch eine sehr, sehr große Dauer der Betreuung, eine tägliche Dauer, dass die gegebenenfalls auf bestimmte Entwicklungsbereiche, beispielsweise auf die sozial-emotionale Entwicklung, negative Auswirkungen hat. Aber bei näheren Hinschauen hat sich bei diesen Studien gezeigt, dass es eigentlich vor allem eher durch den Faktor schlechte Qualität der Betreuung und Erziehung zu erklären war und weniger durch die Dauer. Das heißt, man kann guten Gewissens, würde ich sagen, sein Kind sehr, sehr früh abgeben an eine Kita. Dabei sollte man natürlich einen Blick haben, wie es um die Qualität bestellt ist der einzelnen Einrichtungen. Jetzt haben Sie mich ja auch, jetzt hast du mich ja gerade explizit als Wissenschaftler gefragt. Jetzt kann ich als Vater auch vielleicht darauf mal antworten. Und da würde ich auch in jedem Fall hinzufügen, dass eine gute und ausreichende, auch von der Quantität her, Betreuung im U3-Bereich auch ganz zentral ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Das heißt, und das wirkt sich ja wiederum dann auch auf die Erziehung zu Hause aus.
Definitiv. Also ich habe oft den Gedanken, das, was die Krippe oder auch der Kindergarten meinen Kindern geboten hat, das wäre ich kaum in der Lage, ihnen zu bieten. Auch wenn ich das vielleicht aus theoretischer Sicht vielleicht könnte, aber aus praktischer Sicht sehe ich mich dazu nicht so gut in der Lage, wie es mit den ganz vielen anderen Kindern der Fall ist.
Mhm. Du forschst ja vor allem in der Frühpädagogik. Also wie schon erwähnt, das deckt ja vor allem die Zeit in der Krippe, im Kindergarten, in der Vorschule ab. Und anders als in der Schule müssen ErzieherInnen ja in der Regel für ihren Job nicht studiert haben. Jetzt bist du natürlich in der Forschung aktiv, das heißt mal ganz praktisch gesagt, die Erkenntnisse, die du jetzt erwirbst, gerade vielleicht zu den letzten Fragen, die wir gestellt haben, die werden in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht. Dazu gibt es Paper. Du bist vielleicht auf Tagungen aktiv. Wie gelingt es denn, diese Erkenntnisse, die du aus der Forschung, die du in der Forschung erlangst, denn eigentlich in die Praxis zu übertragen? Also konkret gefragt, wie erfahren denn eigentlich ErzieherInnen von solchen Neuigkeiten aus der Forschung in der Frühpädagogik?
Ja, also ich veröffentliche meine eigenen Arbeiten vor allem in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, zum Beispiel Zeitschrift für Erziehungswissenschaft oder auch frühe Bildung oder auch englischsprachige Journals, und habe auch ein Buch geschrieben, was sich eher an Studierende richtet. Aber wenn man ganz ehrlich ist, mir ist total klar eigentlich, dass viele pädagogische Fachkräfte im Alltag nicht wirklich, dass das pädagogische Fachkräfte im Alltag nicht erreicht. Und was mir wirklich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, dass die Forschung nicht nur in der Wissenschaft bleibt, sondern wirklich in der Praxis ankommt. Und zwar nicht nur als Einbahnstraße jetzt, sondern tatsächlich im Austausch. Und deshalb interessiert es mich auch sehr für sogenannte Research Practice Partnerships, also Formate, wo WissenschaftlerInnen und Fachkräfte gemeinsam arbeiten und nicht nur im Sinne von wir, die WissenschaftlerInnen, wir liefern Wissen, was dann in irgendeiner Form in der Praxis ankommt, vielleicht aber auch nicht in der Form, wie es notwendig war, und vielleicht beschäftigen wir uns auch mit bestimmten Fragen, die vielleicht für die Praxis gar nicht relevant sind. Und in einem Fall ganz konkret geht es zum Beispiel darum, bei mir ein Diagnostikinstrument zu entwickeln, was einerseits wissenschaftliche Standards erfüllt, ganz, ganz zentral, aber natürlich auch kompatibel ist mit dem pädagogischen Alltag. Und da ist es ganz, ganz zentral, dass auch bei der Entwicklung von so einem Instrument dann eben auch Personen aus der Praxis mit dabei sind.
Wenn wir gerade dabei sind, unsere Studierenden im FELBI-Studiengang, also frühkindlich und Elementarbildung, besuchen ja auch im Rahmen von Praktika die Kindertagesstätten. Kannst du sagen, welche Erfahrungen die Studierenden vor Ort in der Praxis machen?
Ja, also unsere Studienstruktur ist bewusst so aufgebaut, dass Theorie und Praxis tatsächlich sehr eng miteinander verbunden sind, also verzahnt sind. Und es ist uns total wichtig, dass das Wissen nicht nur abstrakt bleibt, wie es vielleicht der Fall wäre, wenn sozusagen nur die Studierenden Vorlesungen und Seminare besuchen, sondern dass hier eine Verzahnung stattfindet. Und deshalb erhalten unsere Studierenden beispielsweise im Rahmen ihrer Praktika auch gezielt Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, dann theoretisch erworbenes Wissen und Inhalte direkt in der Praxis zu erproben und dann auch gemeinsam in den unterschiedlichen Veranstaltungsformaten dann zu reflektieren. Also ein ganz konkretes Beispiel: im Modul Diagnostik und Beobachtung erhalten die Studierenden konkrete Verfahren und sollen die beispielsweise mit den Kindern durchführen dann. Und wir reflektieren dann gemeinsam in der Veranstaltung danach, was gut gelungen ist bei der Durchführung, was nicht und welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können.
Du forschst ja unter anderem zu den Bedingungen von Lern- und Entwicklungsprozessen von Kindern im Kindergarten, hatten wir jetzt ja auch schon erwähnt. Darunter fällt ja auch dann die Thematik der Sprachförderung, also die in Kindergärten sozusagen auf dem Lehrplan steht, wenn man es mal so sagen möchte. Kannst du uns kurz erläutern, was sich da eigentlich so in den letzten 10 Jahren in der Forschung hinsichtlich der Sprachentwicklung verändert hat? Du hast ja schon angedeutet, dass das so einer deiner Schwerpunkte ist.
Das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wobei ich sagen würde, jetzt explizit im Bereich der Sprache und Sprachförderung, dass meine Kollegin Steffi Sachse da eine deutlich bessere Ansprechpartnerin da gegebenenfalls wäre, noch besser Auskunft geben könnte. Die ist da genau tätig im Bereich der Sprachförderung im Elementarbereich. Ich selber forsche ja im Bereich eher so einer Schnittstelle zur Schriftsprachentwicklung auch, also zum Beispiel Übergang zur Grundschule. In einem Projekt habe ich beispielsweise gemeinsam Fortbildung eben von pädagogischen Fachkräften und Grundschullehrkräften da geschaut, ob die diese Förderung dort positive Effekte auf Ebene der Kinder und auch auf Ebene der pädagogischen Fachkräfte hat. Jetzt aber kurz die Frage ja danach, was sich dann in den letzten 10 Jahren getan hat. Wenn ich es versuche, mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen, da hat sich sehr, sehr viel getan im Bereich der Sprachförderung, da hat sich wirklich sehr, sehr viel bewegt und Sprache wird heute ganz, ganz klar als Grundlage für Bildung und Teilhabe angesehen. Und entsprechend gab es auch sehr, sehr viele Programme von Bund sogar aus mit Zuschüssen und die Länder haben die schlussendlich umgesetzt und einzelne Kommunen auch und da ist ja die PH auch sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Vielleicht auch ein Punkt, der mir hier wichtig ist: ich habe ein Systematic Review zur vorschulischen Sprachförderung, da habe ich mitgewirkt und dabei wurde sehr, sehr deutlich eigentlich, dass es noch gar nicht so wahnsinnig viel gut gemachte Forschung gibt in dem Bereich, auf Grundlage der wir wirklich Schlussfolgerungen ziehen können, welcher Ansatz und welche Sprachförderprogramme denn jetzt wirklich sehr, sehr positive Effekte haben. Also da ist auch noch, kann man durchaus als Appell verstehen, auch noch von Seiten der Forschung ein Stück weit eine Bringschuld eigentlich vorhanden.
Was sind denn so klassische Herangehensweisen der Sprachförderung, die jetzt vielleicht gerade neu dazu kamen, die man sozusagen gerade ausprobiert?
Ganz, ganz neu, den Überblick, muss ich sagen, habe ich tatsächlich nicht. Was ganz aktuell jetzt ist, also es gibt so ein Stück weit zwei Schulen, kann man vielleicht skizzieren. Die einen setzen sozusagen bei der Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte an, die dann am Ende die Sprachförderung, die Sprachbildung bei den Kindern durchführen. Und es gibt auf der anderen Seite Programme, die sozusagen bei den Kindern selber ansetzen, die dann oft eher aus der Psychologie kommen, deren Wirkung dann eher auf schriftsprachliche Vorlauffähigkeiten abzielt in dem Fall.
Kannst du da so mal ein konkretes Beispiel rausziehen? Was ist da so wie kann man sich das so praktisch vorstellen? Was wird da in der Kita angewandt?
Also in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, im Bereich der schriftsprachlichen Vorläuferfertigkeit, gibt es ein Programm, was relativ gut evaluiert ist. Das heißt Hören, Lauschen, Lernen. Und da führt die pädagogische Fachkraft in dem Fall spielerisch mit den Kindern ein Sprachförderprogramm durch, wo es zum Beispiel darum geht, in einem Wort einen Anlaut richtig zu hören. Mhm. Was dann später kann man von der Forschungsseite her gut zeigen, dass sozusagen die Fähigkeit zu reimen oder auch aus Wörtern die Anlaute rauszuhören und zu trennen von dem eigentlichen Wort, dass das ganz gut die schriftsprachlichen Fähigkeiten in der Grundschule dann vorhersagen kann. Und ja, da setzt dieses Trainingsprogramm eben an.
Spannend.
Also noch ein großes Feld, in dem noch viel geforscht werden kann, noch viele Möglichkeiten bestehen. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende angekommen und ich hätte noch eine Abschlussfrage. Wenn du morgen alle Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg leiten dürftest und dafür unendlich viele Ressourcen zur Verfügung hättest, was wäre denn was du ändern würdest, um die Früherziehung zu verbessern?
Puh, gleich leiten? Oh, wow. Okay. Unendlich viele Ressourcen, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Wenn man ja wirklich aus dem Vollen schöpfen könnte, dann könnte man an den ganz zentralen Stellschrauben mal drehen. Ich würde relativ unspektakulär, glaube ich, vorgehen, eigentlich mit den offensichtlichsten anfangen, nämlich mit den Menschen, heißt dem Personal vor Ort. Heißt, da hat sich in den letzten Jahrzehnten auch relativ viel getan, auch zum Guten hin. Also der Betreuungsschlüssel hat sich deutlich verbessert, auch im U- und im Ü3-Bereich. Das zum einen, aber auch natürlich die Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte, dass die noch deutlich verbessert wird, sowohl die Ausbildung, ich hoffe, wir tragen dazu bei, durch den Studiengang hier an der PH, aber auch die Fort- und Weiterbildung. Und ganz, ganz zentraler Punkt ist meines Erachtens auch die Frage der Bezahlung von pädagogischen Fachkräften. Das ist ja ein Punkt sozusagen bei den Ressourcen. Das ist auch nicht nur eine Frage der Wertschätzung, die sich dadurch ausdrückt, sondern eben auch in vielen Fällen wirtschaftlich betrachtet auch durchaus sinnvoll, möglichst viel Geld in die frühe Bildung zu packen, was sich gesamtgesellschaftlich als vorteilhaft erweist, wie viele Studien aufzeigen. Und ein Thema, das mir jetzt hier mit den Ressourcen besonders im Herzen liegt, ist der Übergang von Kita in die Grundschule. Auch hier bräuchte man einfach mehr Raum und auch mehr Ressourcen, beispielsweise gemeinsame Fortbildung von pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften, abgestimmte Diagnoseinstrumente, dass dieser Übergang etwas fließender ist, wobei man natürlich aus entwicklungspsychologischer Sicht auch sagen kann, dass da so ein Stück weit so ein Bruch vorhanden ist zwischen Kindergarten und Grundschule, ist auch gar nicht so schlecht, weil da auch nochmal Entwicklungsschübe dadurch entstehen.
Ja, vielen Dank für die Einblicke, die du uns heute geben konntest. Alles sehr spannend und super wichtige Themen. Hast du zum Schluss noch irgendein Anliegen, das dir besonders am Herzen liegt oder irgendein Thema, das du nochmal aufgreifen möchtest?
Ja, eigentlich schon. Also was mir total wichtig ist, ist, dass die frühe Bildung mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn sie ist nicht nur für die Kinder ganz entscheidend, sondern aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive wirklich eine lohnenswerte Investition. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, dass die Studierenden in dem Bereich wirklich zu begeistern, wenn sie Neugier, wenn sie Interesse und Lust auf pädagogische Arbeiten, wenn das wirklich bei den Studierenden entsteht, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich versuche in jedem Fall, meinen Beitrag dazu zu leisten.
Vielen Dank. Super. Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.